Kapitel 1 Jesus. In diesem Buch dreht sich alles um das Wachsen in Christus. Deshalb sollten wir uns zuallererst darüber klar werden, wer Jesus Christus ist. Unser Wachstum ist keine Persönlichkeitsentwicklung im luftleeren Raum, es ist Wachstum in Christus. Deswegen fragen wir uns, wer ist er? An dieser Stelle werden viele von uns meinen, wir wüssten schon ziemlich gut darüber Bescheid, wer Jesus ist. Immerhin hat er uns gerettet. Wir haben über die Jahre auch eine Menge Zeit mit Bibellesen verbracht. Außerdem haben wir einige Bücher über ihn gelesen und ein paar Leute von ihm erzählt. Doch wenn wir ehrlich sind, ist unser Leben immer noch durchsetzt von Niederlagen, Sorgen, Problemen und Leere. Warum wir es nicht schaffen, die Sünde hinter uns zu lassen, liegt nicht selten daran, dass wir einen gezähmten Jesus vor Augen haben. Nein, wir glauben keine Irrlehren. In unserer Christologie sind wir völlig rechtgläubig. Uns ist klar, dass er als Sohn Gottes vom Himmel herabkam, um das Leben zu leben, das wir nicht leben konnten, um den Tod zu sterben, den eigentlich wir verdient haben. Wir halten an seiner herrlichen Auferstehung fest. Wir bekennen mit den historischen Glaubensbekenntnissen, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wir glauben nichts Irriges oder Falsches, aber wir haben ihn handzahm gemacht. Trotz aller lehrmäßigen Präzision hat diese Sichtweise die Herrlichkeit Christi in unseren Herzen geschrumpft. Wir müssen uns also zunächst darüber klar werden, wer diese Person ist, in der wir wachsen. Und wir beginnen genau hier. Er ist eine Person, nicht nur eine historische Gestalt, sondern eine im Hier und Heute lebendige Person. Man kann eine Beziehung zu ihm haben, man kann ihm vertrauen, mit ihm sprechen und ihm zuhören. Jesus ist keine Idee, kein Ideal, keine Kraft. Wachstum in Christus erfolgt nicht gemäß einer Formel, sondern in einer Beziehung. Wer ist nun diese Person? Unausforschlich. Im Epheserbrief ist die Rede vom unausforschlichen Reichtum Christi, Epheser 3,8. Das griechische Wort, das hier mit unausforschlich übersetzt wird, erscheint nur noch an einer weiteren Stelle im Neuen Testament, nämlich in Römer 11,33. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Römer 11 nennt Gottes Weisheit und Erkenntnis unerforschlich. Das leuchtet ein. Gott ist unendlich groß und allwissend. Natürlich sind seine Weisheit und seine Erkenntnis für uns unergründlich, aber in Epheser 3 wird Christi Reichtum unausforschlich genannt. Wie kommt das? Was bedeutet es, dass es in Christus Reichtum gibt und dass dieser Reichtum unausforschlich ist? Ist gemeint, dass wir immer tiefer darin graben können und niemals unten ankommen? Während du dich weiter in dieses Buch hineinwagst, möchte ich dir etwas vorschlagen. Denk darüber nach, ob deine momentane Vorstellung von Jesus möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. Zieh in Erwägung, dass es in ihm erstaunliche Tiefen gibt, Wahrheiten über ihn, die noch darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Damit möchte ich deine bisherigen Schritte der Nachfolge und deine früheren Entdeckungen der Tiefen Jesu Christi nicht kleinreden. Überlege dir dennoch, ob nicht ein Grund für das geringe Wachstum und die fortwährende Sünde in deinem Leben, falls das zutrifft, sein könnte, dass du einem Schmalspur-Jesus nachfolgst. Einem unabsichtlich verkleinerten Jesus. Einem vorhersehbaren, wenig überraschenden Jesus. Ich behaupte nicht, dass es so ist. Ich bitte dich nur, dich das selbst ehrlich zu fragen. Als Christoph Kolumbus 1492 die Karibik erreichte, nannte er die Eingeborenen Indianer. Er dachte, er hätte die Gegend erreicht, die Europäer damals Indien nannten, China, Japan und Indien. Tatsächlich war er nicht einmal in der Nähe von Süd- oder Ostasien. Vor ihm lag ein riesiges, unerforschtes und unbekanntes Land, von dem Kolumbus nichts wusste. Er hielt die Welt für kleiner, als sie war. Haben wir vielleicht in Bezug auf Jesus Christus einen ähnlichen Fehler gemacht? Sind womöglich riesige Teile seiner Person gemäß der biblischen Offenbarung noch unentdeckt? Haben wir ihn unabsichtlich auf ein handliches und berechenbares Maß reduziert? Haben wir uns einen entkoffeinierten, eindimensionalen Schmalspur-Jesus der zweiten Liga vor Augen gemalt und dabei gedacht, wir sehen den wirklichen Jesus? Sind wir in seichten Gewässern herumgeschnorchelt, und haben uns dabei eingebildet, den Boden des Pazifiks zu berühren. In diesem Kapitel möchte ich uns 7 Facetten Christi vor Augen malen. 7 Gegenden, die in unserer Generation vielleicht zu wenig erforscht werden. Man könnte noch viele weitere nennen, aber wir werden uns auf diese 7 beschränken. Er ist der Herrscher, der Retter und der Freund. Er ist der Beständige und der Fürsprecher. Er ist der Wiederkommende und der Liebevolle. Bei diesem Unternehmen geht es darum, den lebendigen Christus höchstpersönlich in einen schärferen, stärkeren Kontrast zu stellen. Wir möchten ihn größer, strahlender und herrlicher als je zuvor sehen. Dazu werden wir sozusagen den Schnorchel und die Taucherbrille gegen eine echte Taucherausrüstung eintauschen, die uns in Tiefen hinabführt, die wir noch nie zuvor erblickt haben. Wir wollen christliches Wachstum anstreben durch eine präzise und immer tiefer gehende Wahrnehmung des Christus, mit dem wir vereint sind. Der Herrscher. Jesus besitzt die oberste Autorität über das gesamte Universum. Direkt vor seiner Himmelfahrt sagte er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Matthäus 28,18. Er hofft nicht nur darauf, das Sagen zu haben, er sitzt jetzt tatsächlich an höchster Stelle und regiert. Dass die Welt seine Autorität beiseite schiebt und nicht anerkennt, tut der Realität seiner Autorität keinen Abbruch. Aus himmlischer Perspektive läuft alles nach Plan. Jesus Christus überblickt alles, was in der Kirche und der gesamten Weltgeschichte passiert. Unsere Fähigkeit, seine Herrschaft zu erkennen, mag zu- und abnehmen, aber das ist nur unsere Wahrnehmung. In Wirklichkeit ist seine Herrschaft beständig, alles überragend, allmächtig, allumfänglich und allsehend. Kein Drogenhandel geht über die Bühne, ohne dass er es wüsste. Kein politischer Skandal nimmt seinen Lauf, den er nicht im Blick hätte. Keine Ungerechtigkeit findet hinter seinem Rücken statt. Wenn die Mächtigen unserer heutigen Welt zusammenkommen, hält sie ein auferstandener Zimmermann aus Galiläa in der Hand. Diese oberste Herrschaft gilt nicht nur für den Kosmos und die Weltgeschichte, sondern auch für dein kleines Leben. Er sieht dich, er kennt dich. Nichts ist seinen Blicken verborgen. Du wirst eines Tages nicht für das gerichtet werden, was für andere sichtbar war, sondern dafür, wer du wirklich warst und was du getan hast. Jesus wird als Richter der Welt kommen, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. 1. Korinther 4,5. Nicht nur, was wir im Geheimen getan haben, sondern sogar unsere Motive werden offengelegt und gerichtet werden. Auch wenn wir Jesus nicht mit unseren Augen sehen, ist er die realste Sache des Universums. Die Bibel sagt, es besteht alles in ihm, Kolosser 1,17. Nimmst du Jesus aus dem Universum weg, wird alles in sich zusammenfallen. Er ist kein uns zunickender Wackeldackel-Erlöser, dem ein nettes Lächeln von uns genügt und den man in unser ansonsten gut funktionierendes Leben reibungslos mit hineinnehmen kann. Er ist der mächtige Erhalter des Universums, vor dessen oberster Herrschaft wir die Knie beugen werden, sei es in diesem Leben oder im nächsten. Philipper 2,10. Schauen wir uns an, wie er in Offenbarung 1 beschrieben wird. Es ist nicht zu übersehen, wie Johannes hier darum ringt, das in Worte zu fassen, was man nicht in Worte fassen kann. Er sah jemanden, einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Offenbarung 1, 13-17. Hast du Jesus, den Herrn, auf einen harmlosen, vorhersagbaren Erlöser reduziert, der deine Grenzen respektiert und nur dort einspringt und aushilft, wo du es für dein ansonsten glatt verlaufendes Leben benötigst? Hast du das, was geistliche Atomenergie ist, wie eine AA-Batterie behandelt? Könnte ein Grund für den Stillstand in unserem Wachstum in Christus sein, dass wir die umfassende Autorität und Herrschaft Jesu Christi über alle Dinge unbewusst gezähmt haben? Könnte es sein, dass es uns an der gebührenden Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus Christus mangelt? Fehlt es uns an Staunen und Erzittern vor dem wirklichen Jesus, der eines Tages das Toben der Völker mit einem Hauch seines Mundes zum Schweigen bringen wird? Jesus herrscht. Der Retter. Es scheint offensichtlich zu sein, dass der wirkliche Jesus ein rettender Jesus ist. Ich meine jedoch etwas ganz Bestimmtes, wenn ich ihn als Retter beschreibe. Ich möchte damit sagen, dass er ein Retter ist und nicht nur ein Helfer. Als Sünder sind wir nicht nur verwundet, sondern in unseren Übertretungen tot. Wir brauchen nicht nur Unterstützung und Hilfe, sondern Auferweckung und vollumfängliche Erlösung. Epheser 2, 1-6. Unterschätzen wir, wie weit Gott in Christus gehen musste, um uns zu erretten, wenn wir über unser Wachstum in Christus nachdenken? Und wenn wir jetzt mit unserem Herrn auf dem Weg sind, leben wir im Grunde mit der Überzeugung, dass ein gesundes Christenleben im Wesentlichen eine Frage unserer eigenen Bemühungen ist, die durch einen kleinen zusätzlichen Energy-Kick von Jesus gewissermaßen getauft werden? Wissen wir, was gerettet zu sein bedeutet? Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus ein Gleichnis, um das zu verdeutlichen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit ihm zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Lukas 7, 36-50. Jeder Mensch ist 500 Silbergroschen schuldig. Die Pointe des Gleichnisses ist, dass wir dazu neigen, uns nur für 50 Silbergroschen schuldig zu fühlen. Wer in seiner Kultur als einer der offensichtlicheren Versager gilt, spürt seine Sündhaftigkeit leichter als andere. Er ist daher offener und sehnt sich nach einer Befreiung, die ihn mit einer umfassenden und vollständigen Erlösung aus dem Tod holt. Ein Grund für das Nachlassen unseres geistlichen Wachstums ist, dass wir allmählich in unseren Herzen das Gefühl dafür verlieren, wie weit Jesus wirklich gehen musste, um uns zu retten. Uns zu retten. Wir rannten mit aller Kraft in die falsche Richtung, doch er holte uns ein, überwand unsere Rebellion und öffnete uns die Augen dafür, wie sehr wir ihn brauchen und dass er wirklich alles ist, was wir brauchen. Wir waren keine Ertrinkenden, denen er einen Rettungsring zuwerfen musste. Wir lagen mausetot auf dem Grund des Ozeans. Er zog uns heraus, hauchte uns neues Leben ein und stellte uns auf unsere Füße. Daher verdanken wir jeden Atemzug, den wir nun tun, seiner vollständigen und vollkommenen Erlösung, mit der er uns, die wir hilflos und tot waren, rettete. Jesus rettet. Der Freund. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, euch aber habe ich Freunde genannt, Johannes 15, 15. Ein tief empfundenes Bewusstsein der Freundschaft, die Jesus mit den Seinen verbindet, ist eine Facette seiner Allgenügsamkeit, ohne die es kein lebendiges Wachstum geben kann. Manche von uns mögen ein ausgeprägtes Empfinden für die überragende Herrlichkeit Jesu haben, die ein überaus wichtiger Aspekt seiner Person ist. Wir erzittern bei dem Gedanken an ihn. Seine erhabene Größe ist uns stets vor Augen. Wir nahen ihm mit Respekt und Ehrfurcht, und das sollten wir auch. Doch er, der sowohl Löwe als auch Lamm ist sowohl transzendent als auch immanent. Er ist sowohl fern als auch nah, sowohl mächtig als auch gut. Er ist sowohl König als auch Freund. Deshalb frage ich dich, ob der Retter auch dein bester und treuster Freund ist. Was macht ein Freund? Ein Freund ist dann da, wenn du ihn brauchst. Ein Freund steht uns gern bei, er trägt unsere Lasten und hört zu. Ein Freund ist für uns erreichbar und hält sich nicht für zu hochstehend oder zu wichtig, um mit uns Zeit zu verbringen. Ein Freund vertraut uns seine tiefsten Gedanken und Empfindungen an. Genau darum geht es im obigen Zitat aus Johannes 15. Es lautet vollständig: Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Johannes 15, 15. Unglaublich! Der dreieinige Gott bezieht uns in seine Pläne zur Wiederherstellung des Universums mit ein. Er macht uns zu Mitgliedern seines inneren Kreises. Er informiert uns darüber, was er tut, und schätzt es, wenn wir uns daran beteiligen. Jesus wurde beschuldigt, ein Freund der Zöllner und Sünder zu sein. Matthäus 11, 19, vergleiche dazu Lukas 7, 34. Genau diese Anschuldigung, die vor Verachtung nur so triefte, ist ein starker Trost für diejenigen, die wissen, dass sie zur Kategorie der Sünder gehören. Deshalb nahten sich ihm exakt diese beiden Gruppen, Zöllner und Sünder, in Lukas 15, 1, um ihn zu hören. Bei Jesus fühlten sich jene sicher, die wissen, dass sie Sünder sind. Sie werden sowohl als solche erkannt, die Schuld auf sich geladen haben, als auch in Liebe angenommen. Beides, nicht nur eines von beiden. Unser Gefühl der Beschämung zieht Jesus an. Er ist der mächtige Freund der Sünder. Brauchen wir nicht genau solch einen Retter? Wer von uns bekäme denn neuen Antrieb für sein Leben, wenn wir einem Erlöser nachfolgen würden, der einen Sicherheitsabstand zu uns einhält? Der uns nicht wie Freunde, sondern wie Angestellte behandelt. Wir haben dagegen einen Erlöser, der uns nahe kommt, der einzig von Selbstgerechtigkeit abgestoßen wird, aber niemals davon, dass wir unsere Scham und Schwäche zugeben. Deshalb gibt es kein Limit dafür, wie tief die Veränderung in uns gehen kann. Gerade am Punkt unserer tiefsten Schuld und Reue umschließt uns seine Freundschaft sicherer und unerschütterlicher als irgendwo sonst. Wenn er der Freund der Sünder ist und du weißt, dass du ein Sünder bist, dann lass dich auf eine tiefere Freundschaft als je zuvor mit ihm ein. Öffne dich ihm so weit, wie du es bei keinem irdischen Freund tun würdest. Lass dich von ihm, dem Freund der Versager, dem unerschütterlichen Verbündeten aller Schwachen, lieben. Jesus ist unser Freund. Der Beständige. Es liegt in der Natur zwischenmenschlicher Beziehungen, dass sie wechselhaft sind. Wir beteuern einander unsere unsterbliche Freundschaft und meinen das wirklich ernst, aber wir Menschen sind wankelmütig. Eine Ehe beginnen wir Kraft eines Bundes. Warum? Weil unsere Gefühle kommen und gehen. Wir brauchen ein Band, das tiefer geht als unsere Gefühle, um Mann und Frau aneinander zu binden. Wer ist Jesus? Ein Freund, der nicht wetterwindisch ist. Er ist beständig. Über die letzte Woche seines irdischen Lebens berichtet das Johannesevangelium: Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13, 1. Jesus bindet sich selbst an sein Volk. Es gibt kein Ablaufdatum und kein Ende der Fahnenstange. Unsere Seite der Übereinkunft mag wanken und in Stocken geraten, doch seine Seite tut das niemals. Wir werden nicht in Christus wachsen, wenn wir seine Gegenwart und Gunst wie eine tickende Uhr betrachten, bei der jederzeit der Alarm losgehen kann, sobald wir ihn oft genug enttäuscht haben. Wir können nur dann eine tiefere geistliche Gesundheit entwickeln, wenn sich in uns die Wahrheit festsetzt, dass Jesus, nachdem er uns erst einmal zu sich gebracht hat, niemals nach einer Möglichkeit suchen wird, aus der Sache wieder herauszukommen. Er wird bis zum Ende zu uns halten. In diesem Wissen können wir zur Ruhe kommen und aufblühen. Ein Theologe bezeichnete unser Wachstum in Christus zu Recht als eine seltsam entspannte Art von Anstrengung. Wir strengen uns an, aber es ist eine Anstrengung, die zugleich entspannt ist, weil in unserem Herzen fest verankert ist, dass wir uns niemals aus den Armen Jesu heraussündigen können. Das ist die Logik von Römer 5. Jesus starb für uns, als wir noch schwach waren, Vers 6, und als wir noch Feinde waren, Vers 10. Er wird uns jetzt ganz bestimmt nicht verwerfen, nachdem wir seine Brüder sind. Dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, als wir noch nicht zu ihm gehörten, ist der Beweis dafür, dass er bei uns bleiben wird, nachdem wir jetzt zu ihm gehören. Jesus bleibt beständig an unserer Seite. Der Fürsprecher. Ein weiterer und oft übersehener Teil unseres Wachstums in Christus ist die Erkenntnis, dass sein Werk nicht mit seiner Auferstehung von den Toten endete. In der Regel wird das Werk Christi fälschlicherweise eingegrenzt auf Geburt, Leben, Tod, Begräbnis, Auferstehung, Himmelfahrt. Aber dabei lässt man den Teil seines Werkes außen vor, den er jetzt tut. Geburt, Leben, Tod, Begräbnis, Auferstehung, Himmelfahrt, Fürsprache. Die Bibel erklärt, dass niemand die Gläubigen verdammen kann, denn Christus Jesus ist es, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Römer 8,34. Er legt Fürsprache für uns ein. Jesus betet für uns. Genau das tut der zum Himmel aufgefahrene Christus. Der puritanische Theologe Thomas Goodwin sagte: Ich kann euch sagen, dass er heute noch predigen würde, wenn er nicht im Himmel etwas anderes für euch zu erledigen hätte. Dort betet er jetzt und tritt für euch ein, selbst wenn ihr sündigt, so wie er es auf der Erde für die Juden tat, als sie ihn kreuzigten. Jesus hat im Himmel keine Langeweile. Er setzt sich voll und ganz für uns ein, wie er es auch auf der Erde getan hat. Er tritt für uns ein. Warum? Weil wir auch als Gläubige weiterhin sündigen. Wenn uns die Bekehrung so verändern würde, dass wir anschließend nie mehr sündigten, dann bräuchten wir Christi Fürsprache nicht. Wir würden nur seinen Tod und seine Auferstehung benötigen, um für die Sünden zu bezahlen, die vor unserer Bekehrung geschehen sind. Aber er ist ein allumfassender Erlöser. Sein gegenwärtiges Eintreten für uns wendet sein vergangenes Versöhnungswerk jeden Augenblick vor dem Vater für uns an, während wir hier durch unser Leben gehen und versuchen, Gott zu gefallen, aber so oft versagen. Jesus kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Hebräer 7,25. Seine Fürsprache für uns am himmlischen Gerichtshof ist eine beständige und bleibende Realität. Er lebt für immer und bittet. Wir wachsen in Christus nur, wenn wir erkennen, welch ein Verbündeter uns Jesus Christus jetzt im Himmel ist. Er ist damals nicht um unseretwillen gestorben und auferstanden, um nun mit verschränkten Armen dazustehen und zu beobachten, wie wir uns in Reaktion darauf bewähren. Er bleibt dran, sich um unseretwillen einzusetzen. Er verteidigt uns, wenn niemand sonst es tut, nicht einmal wir selbst. Er setzt sich noch viel hingegebener für dein Wachstum in ihm ein, als du es selbst tust. Jesus tritt für dich ein. Der Wiederkommende. Unser Wachstum in Christus wird auch durch ein lebendiges Bewusstsein seiner baldigen Wiederkunft gestärkt. Im christlichen Leben voranzukommen ist schwierig, wenn wir uns vom monotonen Gefühl einlullen lassen, dass es mit dieser Welt einfach für immer so weitergehen wird. Wenn wir hingegen in uns die Erwartung der Zeit nähren, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, 2. Thessalonicher 1,7-8, dann werden uns Dringlichkeit und Erwartung beflügeln. Glauben wir wirklich, dass er eines Tages an jenem Auferstehungsmorgen, wie Jonathan Edwards 1746 predigte, wenn die Sonne der Gerechtigkeit am Himmel erscheint, wenn sie in all ihrer Pracht und Herrlichkeit strahlt, wie ein Bräutigam kommen wird? Er wird in der Herrlichkeit des Vaters kommen mit all seinen heiligen Engeln. Stell dir vor, dass dies an einem ganz konkreten Tag in der Weltgeschichte geschehen wird. Monat und Wochentag sind schon festgelegt. Vergleiche dazu Apostelgeschichte 17,31. Nur Gott allein kennt das Datum, vergleiche Matthäus 24,36, aber es steht bevor, vergleiche Matthäus 24,42. Werden wir an jenem Tag nicht unsere Gleichgültigkeit und Halbherzigkeit in Bezug auf das Wachstum in Christus bedauern? Werden wir nicht erstaunt darüber sein, dass unser Bankkonto und unser Ansehen, in unseren Gedanken viel mehr Raum einnahmen als die Frage nach unserem geistlichen Zustand. Jesus hat diese Erde leise verlassen, aber er wird lautstark zurückkehren, vergleiche 1. Thessalonicher 4,16. Er ist still entschwunden, aber er wird unüberhörbar wiederkommen. Es kann morgen sein. Und selbst wenn nicht, sind wir diesem Tag heute trotzdem wieder einen Tag näher als gestern. Jesus kommt wieder. Der Liebevolle. Schließlich, und das soll in deinem Herzen am stärksten widerhallen, während du in diesem Buch weiterliest, ist Jesus unendlich liebevoll. Er ist die offenste und zugänglichste, die friedvollste und entgegenkommendste Person des Universums. Er ist die sanftmütigste, am wenigsten aggressive Person, die dir jemals begegnen wird. In ihm vereinen sich unendliche Stärke und unendliche Milde, überwältigende Pracht und endlose Gelassenheit. Wie würdest du mit wenigen Worten beschreiben, wie Jesus ist? An der einzigen Stelle, wo er selbst über sein eigenes Herz spricht, sagt er: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, Matthäus 11,29. Und denk daran: Herz als biblischer Begriff meint nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unsere innerste Motivationszentrale für alles, was wir tun. Unser tiefstes Lieben und Wünschen und Bestreben strömt aus unserem Herzen. Jesus öffnet uns hier also sein Herz und teilt uns mit, was die Quelle, der Motor und die pulsierende Kraft all dessen ist, was er tut. Er verrät uns, mehr als irgendetwas sonst ist er sanftmütig und demütig. Schau hinein in die tiefsten Tiefen Jesu Christi, und was du sehen wirst, ist Sanftmut und Demut. Wir, die wir unsere Herzen kennen, sträuben uns dagegen. Wir sehen die Hässlichkeit in uns. Wir können uns selbst kaum ins Gesicht sehen, so unzulänglich fühlen wir uns. Doch Jesus ist vollkommen heilig. Er ist der vom Himmel gekommene Sohn Gottes. Es ist normal und natürlich, dass wir sogar als Gläubige instinktiv denken, er würde sein Volk auf Distanz halten. Deswegen brauchen wir eine Bibel. Das Zeugnis der gesamten Bibel gipfelt in Matthäus 11,29 und besagt, dass Gott sich gegen unsere instinktiven Gefühle hinwegsetzt, indem er sein Volk mit all seinem Schlamassel annimmt. Reue, Elend, Bedürftigkeit und Mangel ziehen ihn magnetisch an. Du musst durch keine Sicherheitskontrolle gehen, dich nirgendwo anstellen und kein Ticket kaufen, um zu Jesus zu kommen. Du musst nicht winken, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, oder extra laut sprechen, damit er dich hört. So klein wie du bist, bemerkt er dich. So sündig wie du bist, kommt er dir nahe. In deiner Angst steht er dir zur Seite. Wir müssen erkennen, dass Jesus uns gegenüber nicht nur sanftmütig ist, sondern dass es ihn gerade dann zu uns hinzieht, wenn wir uns völlig sicher sind, dass er das gar nicht wollen kann. Es ist nicht nur so, dass ihn dein Gefallensein nicht abstößt, für ihn sind deine Bedürftigkeit, Leere und Sorge ungemein anziehend. Er zögert nicht, dir in deiner Not zu begegnen. Sieh dir den Erlöser bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes an. Mit wem verbringt er seine Zeit? Was bewegt ihn zu Tränen? Was treibt ihn morgens aus dem Bett? Mit wem isst er zu Mittag? Es sind die Außenseiter, die, die innerlich leer sind, die längst keine Hoffnung mehr haben, die ihr Leben in den Sand gesetzt haben. Schon an dieser frühen Stelle im Buch möchte ich klarstellen, dass der wirkliche Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Ich spreche vom wirklichen Jesus, weil wir alle ihn unbewusst verwässern. Wir reduzieren ihn auf das, was wir uns mit unserem Verstand natürlicherweise vorstellen können. Doch die Bibel korrigiert uns und sagt uns, dass wir damit aufhören sollen. Ohne die Bibel können wir nur einen Jesus nach unserem Bild erschaffen, einen Jesus von moderater Sanftmut und mittelmäßiger Barmherzigkeit. Die Schrift demontiert diesen verwässerten Jesus jedoch und lässt den wirklichen Christus frei. So entdecken wir, dass er von ganzem Herzen sanftmütig und demütig ist. Dies ist ein Buch darüber, wie wir uns verändern können. Ich will es offen sagen. Du wirst keine Veränderung erfahren, bevor du dir nicht klar darüber wirst, wer Jesus ist, insbesondere in Bezug auf seine überraschende Sanftheit. Und indem du dann dein Leben damit verbringst, tiefer in diese Sanftmut Jesu einzutauchen. Die einzige Alternative zum wirklichen Jesus ist, sich zurück in die Tretmühle zu begeben. In dieser Tretmühle gibst du dein Bestes, um Jesus nachzufolgen und ihn zu ehren, glaubst aber gleichzeitig, dass der Vorrat seiner Gnade und Barmherzigkeit von deinen Fehlschlägen nach und nach aufgezehrt wird. Du hoffst also nur, dass du es bis zum Tod schaffst, bevor der Berg der Gnade abgetragen ist. Die Bibel lehrt jedoch etwas anderes. Wenn du in Christus bist, dann lassen deine Sünden den Vorrat immer weiter wachsen. Wo die Sünde zunimmt, nimmt seine Gnade noch viel mehr zu. In den Winkeln deiner tiefsten Scham und Reue nimmt sein Herz Wohnung und wird von dort nicht weggehen. Während du dieses Buch liest und dich weiter auf deinem Weg durch das Leben voranarbeitest, leg den verkürzten Jesus ein für allemal ab und erheb deine Augen zum wirklichen Jesus, dem Jesus, dessen Sanftheit unsere Schwachheiten übersteigt und umarmt. Dem Christus, dessen Reichtum unausforschlich ist. Dieser Christus ist es, unter dessen Fürsorge und Anleitung du endlich blühen und wachsen kannst. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist liebevoll. Der wirkliche Christus. Mach deine Wachstumsreise zu einer Reise zu Christus höchstpersönlich. Erkunde unbekannte Gebiete dessen, wer er ist. Widerstehe deiner und unserer aller Tendenz, ihn auf eine vorgefasste Erwartung und darauf, wie er denn sein müsste, zurechtzuschnitzen. Lass dich von ihm überraschen. Lass dich von seiner Fülle ergreifen und mitreißen. Lass ihn ein großer Christus sein. C.S. Lewis schrieb 1959 in einem Brief: Der milde Herr Jesus, allerdings. Das Eindrucksvollste an unserem Herrn ist der Zusammenklang von großer Heftigkeit und extremer Milde. Erinnern Sie sich an Pascal? Ich bewundere kein Extrem einer Tugend, solange man mir nicht auch das Extrem der gegenteiligen Tugend zeigt. Die eigene Größe beweist man nicht, indem man ein Extrem lebt, sondern indem man gleichzeitig zwei Extreme lebt und noch den Raum dazwischen ausfüllt. Zudem ist er auch noch ein ausgesprochener Ironiker, Dialektiker und gelegentlich auch Humorist. Und so können Sie fortfahren. Jetzt sind Sie auf der richtigen Spur. Sie nähern sich dem wirklichen Menschen hinter all den Gipsfiguren, die man an seine Stelle gesetzt hat. Dies ist die Erscheinung in menschlicher Gestalt des Gottes, der den Tiger und das Lamm erschuf, die Lawine und die Rose. Er wird sie erschrecken und vor Rätsel stellen, aber den wahren Christus kann man lieben und bewundern. Eine Gipsfigur nicht. Entscheide dich heute vor Gott dafür, dass du den Rest deines Lebens damit verbringen willst, durch die Bibel und durch gute Bücher, die sie erklären, in den unerforschlichen Reichtum des wirklichen Christus einzutauchen. Lass Jesus dich in all seiner unendlichen Fülle in das Wachstum hineinleben.